Jesper Toppkust Vidar, Dajak, Kette, Fabia.
Moin, herzlich willkommen, Folge 116 von Dreierkette VBH, eurem absoluten Lieblingspodcast. Heute wieder in vollversammelter Runde. Ich freue mich wie ein Schneekind, dass ich hier zwei durchschnittlich bis okay schöne Gesichter vor mir sitzen habe und an dieser Stelle natürlich erstmal Brian mitnehmen darf, den Breisgau-Brasilianer aus dem Schwarzwald und gleichzeitig noch den Mann, der uns die letzten drei Wochen weismachen wollte, dass er im Urlaub in Vietnam war, dabei hatte er doch seinen großen Coup eigentlich vorbereitet insgeheim. Naja, letztendlich sitzt er jetzt mit einem neuen Diadem und einer neuen Kette vor uns. Er ist der südamerikanische Lupin. Hannes, begrüße dich.
Ja, Jungs, ein ganz, ganz schönes und großes Hello an euch beide und auch an unsere ganze Hörerschaft. Freut mich nach wirklich einer langen Pause wieder hier zu sein. Ich habe es geschafft, nachdem Walle und ich es lang besprochen haben, auch meine Finger ins Spiel zu bekommen beim Louvre-Überfall. Wie geil war das eigentlich? Also, ich weiß, war das heute? Ja, heute oder gestern? Ich weiß gestern, nicht, wann das war. Gestern. Ich habe es gelesen und dachte mir, cool, die französische Politiker und die französische Satire hat ja sogar geschrieben, hey, wir haben jetzt nicht mal mehr die Juwelen von Napoleon, nachdem wir bei der U20-Weltmeisterschaft abgekackt sind, nachdem unsere Regierung auseinanderbricht, haben wir jetzt nicht mal mehr das. Aber ich will keinen Monolog gleich zum Anfang führen, deswegen gebe ich den Ball ab an die Person, die mich begleiten wird, wenn es in zwei Jahren in die Türkei geht, um uns einen Haaransatz wieder zurechtzumachen, nämlich der liebe Noah in Konstanz.
Ja, es ist ein bisschen unvorteilhafte Position, muss man sagen. Aber ansonsten bin ich da guter Dinge, dass das nicht, dass das nicht vonnöten sein muss. Ich habe da ehrlich gesagt auch schon meine Termine gemacht. Mit El Coppo auch, muss man sagen, in dem Fall. Grüße gehen raus. Aber du darfst natürlich auch gern mit. Und ich begrüße euch natürlich auch gerne herzlich. Und ich muss sagen, ich war halt richtig so, ich habe mich richtig wieder gefreut, drei Zoom-Call-Gesichter zu sehen. Und freue mich jetzt auf die auf angeregte Diskussion und bin gespannt, was ihr sonst so zu berichten habt. Und vor allem, Hannes, wie du jetzt, also praktisch, was mich interessiert ist ja bei diesem Raubüberfall, wollen die das verkaufen? Oder wollen sie es einschmelzen? Und da frage ich jetzt dich, Hannes, als den Drahtzieher, wie sieht es da aus bei dir?
Puh, gute Frage. Ich habe mich tatsächlich heute in der Bahn auf dem Weg zur Uni gefragt, was macht man denn mit so einem Bums? Weil das kriegt man ja irgendwie nicht los, oder? Weil egal, wer du bist, wenn du das anbietest, wissen ja alle, dass du die Person warst, die das geklaut hat. Also muss ja schon schwer sein, aber ich bin mir sehr sicher, dass es dafür einen Markt gibt. So wie es mittlerweile für alles auf dieser Welt einen Markt gibt, gibt es da irgendjemand, der Bock hat, die Juwelen von Napoleon bei sich im Wohnzimmer zu haben. Aber ich kann dir leider weniger dazu sagen. Ich könnte dir aber vieles berichten, mein Lieber, aus meinem Urlaub in Vietnam. Aber du hast mich ja leider nicht dazu gefragt.
Das interessiert aber gar keinen Hannes.
Doch, weil ich habe zwei super wichtige Dinge dabei, nämlich Fußball bezogen.
Gerne, ich bin okay, ganz
aber die Sache ist gerade. Ich glaube trotzdem, dass es superreiche Menschen gibt, wie Hannes gerade schon gesagt hat, die das gerne zu Hause haben möchten. Ich glaube, da gibt es nämlich wirklich einen Schwarzmarkt dafür. Deshalb, also, bezieh uns wenigstens an den Gewinn mit ein, Hannes. Wenn du es schon vertickert bekommst, dann kannst du uns davon mal eine gute Software kaufen und neue Mikros.
Ich muss eigentlich sagen, unsere Mikros sind ganz stark. Ich habe nämlich diese Rückmeldung bekommen vor einigen Tagen bei mir in der Arbeit. Ich habe unseren Podcast an einige Fußballfans weitergeleitet und der eine meinte, hey, man hört euch sehr gut. Das war erfrischend, weil er anscheinend einen Podcast hört, bei dem die Audioqualität nicht so gut war.
Er hat einen Podcast gehört, wo du gar nicht dabei warst wahrscheinlich.
Genau, wenn es inhaltlich so scheiße ist, dass das einzige Lob, das man noch findet bei einem Podcast, ist zu sagen, man hört euch sehr gut, dann weißt du auch, na gut, er hat noch was gefunden. Ja, Hannes, jetzt erzähl. Wie war dein Urlaub in Vietnam? Wie hast du die Zeit verbracht? Also ich habe ja schon alles gehört, wir haben es ja schon seitdem schon gesehen, aber deine zwei Fußballanekdoten, die darfst du jetzt. The stage is yours.
Also die zwei Fußballanekdoten, die eine beginnt in Vietnam. An unserem vorletzten Tag hat nämlich Vietnam in den asiatischen Qualifikationen für die Weltmeisterschaft gegen Nepal gespielt. Und wir hatten uns kurzzeitig überlegt, ob wir da noch hinfahren. Weil es gab noch Tickets, die haben in Ho Chi Minh gespielt, in der Stadt, wo wir uns aufgehalten haben zu dem Zeitpunkt. Problem war nur, das Stadion wäre anderthalb Stunden entfernt gewesen. Deswegen haben wir das gelassen. Aber ich muss sagen, das war richtig cool. Also in einem Land zu sein, wo Fußball dann doch noch so einen extrem hohen Stellenwert hat, ist ja eigentlich hier in Deutschland auch so, aber ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn die Nationalmannschaft spielt, dann bleiben viele Länder stehen, sind wie eingefroren, es dreht sich alles nur die nächsten 90 Minuten um diesen rollenden Ball und das war auch in Vietnam so. Wir sind an der Walking Street entlang gelaufen, das ist eine Straße, wo Ho Chi Minh so ein bisschen versucht, wie Thailand zu sein, im Sinne von viele Kneipen, viele Menschen, bei denen du merkst, dass sie den Drink mit dir dann doch vielleicht nicht nur trinken, weil du nett bist, sondern weil sie dein Geld wollen. Also so, eigentlich ist Vietnam gar nicht so, aber diese eine Straße ist so, beziehungsweise wurde so beschrieben. Aber an dem Tag, wo wir da waren, hat sich alles nur um Fußball gedreht. Also alle Bildschirme, alles war nur Fußball. Das war die erste coole Begegnung mit Fußball in meinem Urlaub. Und die zweite war tatsächlich, wir sind über Doha geflogen, zurück nach Berlin, in Katar, als Katar gegen Oman und die Vereinigten Emiraten gespielt hat. Und dann habe ich zum ersten Mal die Fans gesehen. Also ich kenne lateinamerikanische Fußballfans, ich kenne europäische Fußballfans mittlerweile auch ganz gut, aber ich hätte noch nie Fans aus dem asiatischen oder Middle East Sektor gesehen und das war auch ganz cool, weil es war eine Horde von Leuten aus dem Oman. Also ich weiß noch, wir kamen da an und ich dachte, oh Gott, wieso sind so viele Leute in diesem roten Shirt, was ich nicht identifizieren kann? Ich dachte zuerst, es wäre eine riesengroße Reisetruppe. Aber nee, das war tatsächlich, weil Katar gegen Oman gespielt hat. Und es war auch das Spiel, mit dem sich Katar qualifiziert hat, falls es irgendjemand interessiert. Die werden wir 2026 in den USA begrüßen dürfen. Die haben sich erfolgreich das erste Mal in ihrer Geschichte qualifiziert für eine WM-Endrunde.
Möchte ganz kurz noch, wenn wir gerade schon beim Thema WM-Endrunde sind, eine kleine Anmerkung oder besser gesagt eine Korrektur machen. Ich habe letzte Woche bei Zu Walle gesagt, dass es die erste WM-Teilnahme von Norwegen wäre, 2026, was einfach nicht stimmt. Das ist die vierte. Also die letzte war 1998, die erste war 1934 und die vierte, also die dritte war glaube ich 1994 oder so, also dazwischen noch und dann eben die nächste 2006. Also da einfach mal auch, da habe ich mal wieder recherchiert, da dass man auch wirklich mal hier auch den Erziehungswissen oder den erzieherischen Komponente des Podcasts auch nachkommt hier.
Ist eigentlich voll okay.
Also wir sind hier
viel von dem, was wir sagen, stimmt nur so halb.
Ja, aber das
ist einfach. Ich wollte es gerade sagen. Wir sind ja auch dafür, dass wir in dem Intro sind, sind wir auch schon viel zu stark im Fußball. Deshalb möchte ich doch mit einem kleinen, aber feinen Witz überleiten und die Runde jetzt hier auch abschließen und zum Fußball zu kommen. Was antwortet der Sportvorstand von Hertha BSC, wenn sich ein ehemaliger Berliner Fußballtrainer als Alternative vorstellt? Nepal.
Ja?
Gott. Du bist mittlerweile im Alter angekommen, weil der gute Walle hatte ja letzte Woche Geburtstag, ist ein Jahr älter geworden. Du bist im Alter angekommen, wo Dad-Jokes auch hitten. Weißt, also du bist mental und biologisch jetzt an dem Punkt angelangt, wo du die offiziell erzählen darfst.
Ja, vor allem bin ich an dem Punkt angekommen, dass ich gerade die letzten 5 Minuten kein Wort zugehört habe und mir nur überlegt habe, wie man aus Nepal einen guten Witz machen kann.
Ganz kurz dann an der Stelle, ich habe einen guten Witz mit Panama. Kann ich den noch loswerden?
Bitte.
Okay, ein Satz mit Panama, der witzig ist, sich beim Rasieren zu kastrieren, das Panama passieren.
Hä?
Nicht gut.
Okay. Habe ich nicht verstanden.
Fand ich gar nicht schlecht.
Es ist ein Witz von Otto Walkes, so den muss man jetzt nicht kennen.
Fand ich nicht schlecht. Ja, na gut, interessant. Bevor das hier jetzt noch schlimmer wird, als es eh schon ist, würde ich sagen, machen wir es ganz schlimm und reden über Fußball. Anpfiff! Ich vergesse eigentlich immer, dass da dieser Anpfiff dann wirklich auch noch ist. Also ja, wirklich, Brian hat ja wirklich ein musikalisches Meisterwerk geschaffen und sogar noch symbolisch den Anpfiff, sozusagen den Spielbeginn, den Ball ins Rollen zu bringen. Ist traumhaft, wirklich. Das ist wunderbar. Kinder, es wurde Fußball gespielt. Endlich wieder zu dritt können wir über Fußball reden. Und Brian hat es letzte Woche schon angekündigt. Wir werden sehr viel über den FC Bayern München diese Woche sprechen müssen. Anlass dafür ist das Dibigo-Dopp-Spiel, das an diesem Samstag stattgefunden hat. Und zwar haben die Münchner die Borussia aus Dortmund empfangen und wir haben ein, ich würde sagen, man kann es unter der Kategorie unterhaltsam verbuchen. Also wir haben ein unterhaltsames Spiel gesehen, Hannes und ich haben es in unserem altehrwürdigen Fargo geschaut. Falls du dich noch erinnerst, Brian, falls du dich noch ans Fargo erinnerst, so ganz vorne an der Leinwand links dran, da ist so leicht erhöht, ist so eine Couch. Oh, traumhaft war das. Da wurde uns der VIP-Platz freigemacht. Nichtsdestotrotz höre ich jetzt auf zu reden und bin ganz gespannt auf die Einordnung von... Fangen wir mit Brian an. Wie siehst du dieses Topspiel? Wie würdest du es jetzt einschätzen?
Ah, Ja, ich habe mich, würde ich sagen, sehr auf dieses Spiel gefreut, irgendwie den Tag über. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass meine inoffizielle Watch-Webseite nicht mehr funktioniert hat. Dann war ich nicht mehr ganz so amused und musste dann auf die traditionellen Player umsteigen. Aber dennoch hatte ich dann eigentlich einen, finde ich, einen spaßigen Abend mit dem Spiel. Ich finde, es wurde erst so in der zweiten Hälfte das erwartete Topspiel. In der ersten Hälfte war ja Bayern doch sehr dominant. Insgesamt muss ich aber sagen, dass Dortmund ja eigentlich von den Vereinen, die jetzt in den letzten Spielen auf Bayern getroffen sind, eigentlich am besten mithalten konnte und trotzdem am Ende mit leeren Händen dasteht. Letztlich bleibt mir mit Bezug auf Hannes nur eins zu sagen. Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft.
Ja, danke dir dafür. Es ist natürlich noch unfassbar früh in der Saison, um darüber zu denken, aber aktuell ist anscheinend kein Gegner in der Bundesliga dem FC Bayern gewachsen. Der einzige Verein, der in dieser Saison richtig gefährlich war, das hat auch der Kommentator im Laufe des Spiels gesagt, war Wehe Wiesbaden. Aber ich würde noch mal kurz
Wehen Wiesbaden. Normalerweise bin ich nicht so pedantisch, was Korrekturen angeht, aber ich glaube, allein am Samstag habe ich dich dreimal korrigiert und du hast dreimal Wehe Wiesbaden gesagt.
Also, die Geburtswehen Wiesbaden, tut mir leid an alle Fans, die uns zuhören. Aber ich möchte noch ganz kurz einhaken bei dieser Spielanalyse, die du gerade gemacht hast, Noah. Bevor ich hier in Lobestönen über Harry Kane, Olysee, Kimmich und Adiale spreche, möchte ich eigentlich dem BVB die Ohren langziehen, weil sie können es ja. Weißt, die haben ja kurz gezeigt, dass sie es können. Und ich glaube, es wäre für jeden neutralen Fußballfan ein unfassbar geiles Spiel gewesen, wenn sie zumindest 70 Minuten so gespielt hätten, wie sie die letzten 15 Minuten gespielt haben. Es ist natürlich wahr, was du gesagt hast, sie sind mit leeren Händen aus der Allianz Arena gefahren, aber es ist dann doch schon ein Unterschied, wie du verlierst. Es gab genug Spiele seit 2019, seitdem ich in Deutschland die Bundesliga verfolge, also beziehungsweise seitdem ich hergezogen bin, wo Bayern 5-0, 6-0 gewonnen hat. Also es gab schon oft Spiele, wo der BVB kein Land gesehen hat. Aber wenn wir bedenken, auf welchem Niveau die Bayern sich gerade befinden, weißt du, also wir haben ja wirklich, Frankfurt haben sie aus dem Weg geschossen, Leipzig nicht so, also 6-0 am ersten Spieltag. Also das waren schon Spiele und Vereine, von denen man denkt, okay, sie hätten dem FC Bayern Probleme zubereiten können. Aber der BVB war in der ersten Hälfte in der Abwehr sehr diszipliniert. Und erst in der zweiten Hälfte haben sie gemerkt, dass sie mit ihrem offensiven Spielermaterial dann dem FC Bayern doch schaden können. Und das ist halt jetzt aus neutraler Sicht betrachtet ein bisschen schade, dass es halt so spät kam, dieser Einkehrgedanke.
Das stimmt zu 100%. Und gerade aufgrund deiner absolut richtigen Analyse würde ich eigentlich Brian ein Stück weit widersprechen, der gesagt hat, fand ich spannend eigentlich, dass du das so einordnest. In der zweiten Hälfte wurde es erst das zu erwartende Topspiel, weil das fand ich eigentlich im Gegenteil. Ich fand in der ersten Halbzeit, das war das erwartete Topspiel. Also das war eigentlich genau das Spiel, was ich erwartet habe, dass nur auf ein Tor gespielt wird, dass Dortmund wirklich jede Ballbesitzphase sofort wieder quasi eigentlich in den Himmel schießt und überhaupt gar keinen Zugriff hat in den Offensivbemühungen. Das unerwartete Topspiel, finde ich, fand ab so der circa 60. Minute statt, wo Dortmund dann wirklich angefangen hat, Fußball zu spielen. Und wie Hannes gerade schon richtigerweise gesagt hat, leider erst dann angefangen hat, Fußball zu spielen, weil sie damit ja eigentlich gezeigt haben, sie können es. Und sie haben damit auch gezeigt, finde ich ein Stück weit, dass Bayern auch bespielbar ist. Ich sage jetzt nicht besiegbar, aber bespielbar. Und vielleicht haben sie gezeigt, wie es gehen kann. Sie haben aber gleichzeitig auch gezeigt, wie es eben nicht gehen kann.
Ja, natürlich in dem Sinn erwartbares Topspiel, das, was der Klassiker verspricht zu sein, in dem Sinne, dass man eben der Klassiker, ne, unser wohlbekannter Klassiker, ich glaube sogar selbst Hummels hat gesagt, dass es keiner ist, ist ja auch egal, ich finde es nur wieder lustig, dass jedes Mal diese Diskussion aufkommt, finde ich sehr stark, erwartbar in dem Sinne, okay, es ist, sind die beiden Erstplatzierten, 4 Punkte Abstand und die geben sich jetzt, die battlen sich jetzt. Man muss schon sagen, dass diese Dominanz der ersten Hälfte schon eigentlich beängstigend war, aber man muss auch gleichzeitig sagen, und das ist auch irgendwie bezeichnend, dass mit der Auswechslung von Niklas Süle in der zweiten Hälfte dann das Spiel doch etwas besser wurde auch. Ich möchte jetzt hier nicht Niklas Süle an den Pranger stellen und verantwortlich machen für die Niederlage, sondern einfach, man hat dann gesehen, dass die Abwehr dann mit Rami Benzibaini schon etwas stabiler wirkt. Was ich schon krass finde, und das ist, glaube ich, schon auch eine Quintessenz aus den ersten 7 Spielen oder 8 Spielen jetzt, ist, dass Dortmund stark ist. Also es ist, ich finde, dieses Spiel hat die Form von Dortmund durchaus unterstrichen. Nämlich, dass sie eben mithalten können, dass sie eben Bayern an den Rand eines Unentschiedens bringen. Aber das sagt eben auch aus, welche Kräfte wir Verhältnisse wir gerade in dieser Liga haben. Und es ist auch irgendwie da schade zu sehen, dass es anscheinend nicht möglich ist, Bayern zumindest in der jetzigen Phase der Saison diesen Status abzulaufen. Und da muss ich auch selber sagen, ich ziehe den Hut. Ich ziehe echt den Hut vor dieser Mannschaft. Was hat man sich im Sommer über die Transferpolitik lustig gemacht? Was hat man getan für Sprüche, weil Wirtz nicht kommt, weil Woltemade nicht kommt? Da muss man auch einfach mal auch sagen, diese Mannschaft kann performen. Klar, ob sie jetzt in der Champions League das Finale erreicht, ist eine andere Frage. Aber wir haben, oder die Mannschaft ist sehr, sehr gut auf allen Positionen. Und selbst ein Sascha Boje macht seine Sachen da nicht schlecht gerade, auch wenn er mal den ein oder anderen Fehler mit drin hat. Aber allein, was Kane abliefert da vorne und da hinten, muss man sagen, was Olise abliefert, was auch teilweise Kimmich, Goretzka, ich möchte gar nicht, also selbst ein Tah wirkt für mich irgendwie solide, was es eigentlich eher eine Seltenheitswert ist in den letzten 2 Saisons bei ihm. Und da muss man einfach mal den Hut ziehen und sagen, die performen trotzdem, trotz dieser ganzen Anmaßungen, die Journalisten oder auch wir teilweise in der Sommerpause hatten.
Ich find's nett, dass du meinen Verein so lobst. Da nimmst du mir schon mal die Aufgabe.
Weil ich das war auch ein bisschen das Ziel, muss ich ehrlich sagen.
Nee, alles gut. Ich will da, also natürlich stimme ich dir absolut in allem zu. Und ich finde, diese Rolle des Harry Kane, die er jetzt anscheinend neu gefunden hat, ist aktuell meiner Meinung nach der kompletteste Spieler der Welt. Also, das kann man vielleicht diskutieren, aber er ist der kompletteste Neuner der Welt. Ob er der kompletteste Spieler ist, das kann man diskutieren. Aber ich will noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Nämlich, ich habe das Gefühl, Niko Kovac hat sich an einer Stelle vercoacht, nämlich bei Pascal Groß. In dem Moment, wo er das Spielfeld verlassen hat, war Dortmund ideenreicher. Ich finde, Groß ist halt so ein Spieler, so ein bisschen... es ist keine Arbeitssau, keine Kampfsau, aber auch kein filigraner Edeltechniker. Und ich finde, in einem Spiel gegen die Bayern ist er so ein bisschen... Fehl am Platz gewesen. Also ich weiß nicht, ob Julian Brandt irgendwie von der Verletzung kam. Ich bin da leider nicht sehr in der Materie gewesen die letzten 3-4 Wochen. Aber der Typ hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Also da finde ich, hat sich Kovac ein bisschen vercoacht. Aber ansonsten stimme ich dir an allen zu. Also ich finde, bei dem Spiel können wir uns auch widersprechen. Bis auf diesen einen Punkt, den Walle gerade angesprochen hat. Dortmund hat es einfach sehr gut gemacht. Aber Bayern hat es einfach extrem gut gemacht eine ganze Zeit lang. Sie hätten noch 2-3 mehr Tore schießen müssen. Olise zumindest eins mehr. Und Diaz. Diaz, boah Junge, der tat mir am Ende auch leid, aber hat mich auch genervt, dass er es nur versucht hat und der muss mal üben, wie man mit dem linken Fuß schießt. Weißt du, er hat jetzt 2, aber die ganze Zeit auf die rechte und irgendwann mal checkt auch ein Süle,
ja, aber Digga,
der ganz im rechten Haken macht. Aber ich finde, bei dem Spiel jetzt, also natürlich kann man jetzt jeden einzelnen Bayern-Spieler loben, allen voran Harry Kane, aber ich denke, die größte Erkenntnis aus diesen 90 Minuten ist, dass Dortmund, wenn sie es wollen, es können.
Causa Kane, dazu würde ich gerne noch ein, zwei Gedanken kurz verlieren. Und zwar eine Frage in den Raum. Hat Harry Kane an diesem Wochenende bewiesen, dass er, Hannes hat schon gesagt, der kompletteste Neuner ist, aber hat er bewiesen, dass er endgültig wirklich Weltklasse ist? Und ich glaube, hat er jetzt wirklich geschafft, dass er jetzt alle Kritiker, weil es gab ja auch viel Kritik für die Verpflichtung, für so viel Geld eines solchen Stürmers, also hat er jetzt damit allen bewiesen, so dass er sein Geld auf jeden Fall wert ist und wert war. Und gleichzeitig noch die Frage hinterher, ist Harry Kane das oder der Spieler, der Joshua Kimmich gerne wäre? Weil für mich ist Harry Kane mit seiner Spielweise und mit seinem Auftreten, das ist ein Führungsspieler, das ist ein Leader. So, also er ist eigentlich genau das, was Kimmich gerne wäre.
Also über. Ich find's nett, ganz kurz nur, ich find's ganz nett, Walle, wie du deinen Hate gegen einen Bayern-Spieler im Lob an einen anderen Bayern-Spieler verstecken kannst. Ich beantworte deine 2 Fragen ganz schnell und dann gebe ich rüber an dich, Noah. Erstens, nein, Harry Kane hat's nicht bewiesen, beziehungsweise jetzt nicht bewiesen, sondern er hat's schon letztes Jahr bewiesen. Er ist seit seiner Verpflichtung der konstant beste Spieler bei den Bayern. Er hat meiner Meinung nach durch seine gesamte Spielzeit jetzt gezeigt, dass er ein 100 Millionen Euro Schnäppchen ist. Beziehungsweise er der Spieler war, den in Bayern nach dem Weggang von Lewandowski gefehlt hat. Das war mit Mané einfach eine Fehlentscheidung und er ist der richtige Ersatz dafür und erfüllt die Rolle in so vielen Hinsichten viel besser, als Lewandowski es jemals getan hat. Und an zweiter Stelle, ich finde, Kane und Kimmich ergänzen sich perfekt. Kimmich ist ein, der ist wirklich eine Kampfsau. Er ist auch richtig unangenehm. Ich glaube, als Gegenspieler hast du Kimmich. Ich glaube, der nervt dich, weil er kann so dreckig sein. Er hat wirklich das Auge für die Grätsche in der richtigen Sekunde, aber auch für den Pass hinter den Rücken der Abwehr in der richtigen Sekunde. Und ist aber auch laut, also er gibt sich zu bekennen, er ist da. Und Kane anscheinend, oder von dem, was wir jetzt sehen, ist halt so der ruhigere Typ. Er macht genau die Aufgabe, die er machen muss, perfekt. Nämlich, er hilft beim Spielaufbau mit, so dass er nicht nur dieser Neuner oben ist, der die Tore macht, aber macht das alles auf eine Art und Weise, die sehr überraschend ist, weil er sehr unauffällig ist, sage ich mal. Also er ist nicht laut, er ist nicht dieser Lautsprecher. Und deswegen glaube ich, dass die beiden sich perfekt ergänzen.
Also ich muss sagen, diesen Kimmich-Hate kann und will ich jetzt auch nicht mitgehen. Er hat auch wieder da ein gutes Spiel gespielt und ich finde es immer auch ein bisschen gewagt, es ihm zu unterstellen, dass er ein Führungsspieler gern wäre. Er ist de facto ein Führungsspieler. Ob er jetzt dann wirklich ein guter Führungsspieler ist, kann ich und will ich auch nicht so bewerten, weil ich jetzt ihn persönlich tatsächlich nicht kenne und auch nicht in der Kabine. Er ist natürlich jemand, der, so wirkt es zumindest von außen, jemand ist, der vom Ehrgeiz zerfressen ist. Und das kann, und das kann ich jetzt auch einfach aus eigener Erfahrung sagen, mit Spielern, denen ich gespielt habe, durchaus auch belastend sein für eine Mannschaft. Aber das würde ich, so das sei mal dahingestellt. Harry Kane ist natürlich auch ein ganz anderer Mensch, glaube ich, vom Mindset her. Ist, glaube ich, da auch einfach, kann da vielleicht auch mehr durch seine Leistung auch nochmal überzeugen. Jetzt zur Frage, ob er jetzt endgültig bewiesen hat, dass er das Geld wert ist, würde ich nochmal so ein bisschen ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Natürlich ist der Mann 100 Millionen Euro wert. Also der ist wirklich sehr überragend. Aber die Frage ist, ob sich's für Bayern gelohnt hat, stellt sich tatsächlich doch dann erst in der Champions League. Das muss ich dann doch erst sagen, weil die Big Games, die werden noch kommen diese Saison. Und da hat Harry Kane in der letzten Saison, fand ich jetzt nicht immer, oder in den letzten beiden Saisons nicht immer, die 100% überragende Rolle gespielt. Deswegen, da erwarte ich, sage ich mal, noch eine, es ist jetzt ein bisschen bescheuert gesagt, da erwarte ich noch eine Leistungssteigerung, sondern erwarte ich im Prinzip die Rolle auch teilweise, die er jetzt gegen Dortmund gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er gegen andere große, noch größere europäische Teams so eine komplette Spielerrolle einnehmen kann, weil ich finde, das hat man jetzt, das fand ich, muss ich wirklich sagen, beeindruckend, neben der Leistung von Nico Schlotterbeck natürlich. Dieses Spiel von Harry Kane war in allen Maßen 10 von 10. Das ist, glaube ich, ohne Frage, vorne zu finden, hinzufinden. Die öffnenden Pässe, hab's ja auch nochmal in der Zusammenfassung angeschaut. Das ist halt Weltklasse. Deswegen auch da muss ich meinen Hut ziehen und auch ein bisschen zurückrudern, weil ich auch immer ein Kritiker von dieser Verpflichtung war. Aber man sieht schon, dass er natürlich eine Rolle spielen kann, die, glaube ich, ganz, ganz wenige, wenn nicht vielleicht sogar keiner aktueller der aktuellen Spieler spielen kann. Aber zu guter Letzt auch viel Monolog heute. Ich merke, wir haben hier Feuer, wir wollen was sagen.
Hast du Quasselwasser getrunken?
Ja, Quasselwasser. Ich habe aber keinen Radler diesmal neben mir, muss ich sagen. Hier Adel Holzner Classic. zu guter Letzt, wie gesagt, ich glaube, um die letzten Kritiker zu bezwingen, muss er letztlich mit Bayern die Champions League gewinnen. Ich glaube, darauf läuft es dann hinaus. Das heißt, das sag ich, sondern das sagen wahrscheinlich dann viele andere.
Brian setzt den Maßstab für Harry Kane auf jeden Fall sehr hoch. Ich verstehe, warum ihr beide aus meiner Frage Kimmich-Hass ableitet. Ich verstehe das qua meiner Historie mit diesem Spieler. Möchte aber an dieser Stelle betonen, dass das überhaupt nicht meine Absicht war in dieser Frage, weil ich wollte eigentlich wirklich damit auch nur Kane huldigen und sagen, dass er eben mit seiner Spielweise auch ein extremer Führungsspieler ist, weil er einfach die Heatmap, wird mich mehr interessieren, weil er einfach ja überall aufzufinden ist und da trotzdem einfach noch Tore schießt. Er ist völlig verrückt. Bevor wir das Thema zumachen, möchte ich auch noch einem Spieler wirklich etwas Positives abgewinnen, der normalerweise nie etwas Positives von mir oder Hannes an dieser Stelle in diesem Rahmen abbekommt. Und zwar ist das Nico Schlotterbeck. Chapeau. In der Form, Hannes hat es am Samstag gesagt, in der Form besser als Rüdiger. Geh ich absolut mit. Wenn er so eine Form halten kann, das wäre schon echt. Kann man nur den Hut vorziehen, das war schon echt also eigentlich Innenverteidiger-Masterclass, die er uns da teilweise gezeigt hat. Deshalb deswegen das ist jetzt auch genug der Lobhudeleien hier.
Ganz kurz, dass ich kurz unterbreche. An alle, die Walle kennen, das war jetzt wirklich ein großer Schritt für ihn. Das zeigt von Reife, das zeigt die Tatsache, dass er jetzt langsam die Ende 20 erreicht und sich stabil den 30er nähert. So eine Erkenntnis hier offen zu sagen, das wäre vor 2-3 Jahren nicht passiert, weil er am Samstag in der Kneipe noch zu mir gesagt hat, ich würde es nie vor Brian sagen, aber Schlotterbeck war super.
Das fand ich generell interessant an dem Spiel, dass einfach insgesamt sehr viel gute Spielerleistungen einfach da waren. Also es ist eben nicht nur Schlotterbeck und Kane. Ich fand auch, Olise hat ein sehr ansehnliches Spiel gemacht. Ich fand auch teilweise Brandt gut, der hat kurz gespielt, kam rein, hat ein gutes Spiel gemacht. Ich fand auch tatsächlich Fabio Silva von Dortmund hat auch nochmal ein bisschen Feuer reingebracht. Ja. Ganz im Gegensatz zu Maximilian Bayer, der, finde ich, total fehl am Platz wirkte. Das muss man auch mal sagen. Es ist einfach noch immer noch nicht die Entwicklung, glaube ich, die sich viele erhofft und auch er selber erhofft haben. Aber nichtsdestotrotz, es war einfach ein insgesamt chilliges Spiel, hat mich gefreut zu schauen und hab richtig mitgefiebert, muss ich sagen. Und das ist, finde ich, bei gerade wenn man eben Spiele schaut, wo man neutraler Zuschauer ist. Ich glaube, ich bin es tatsächlich bei Dortmund nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, glaube ich, nicht mehr neutraler Zuschauer. Dann doch irgendwie
raus mit dir.
Ganz interessant.
Ich hab eine kleine Frage an euch. Du hast ja am Anfang angesprochen, Noah, diese Transferpolitik der Bayern, sowohl Woltemade als auch Wirtz sind nicht gekommen. Habt ihr das Gefühl, wir brauchen die, wir vermissen die?
Das kannst du jetzt noch nicht sagen. Das wird sich erst im Verlauf der Saison zeigen, sobald sich ein weiterer Spieler neben Musiala verletzen wird.
Ja, Gnabry war also nicht dabei am Samstag, weißt du? Und war jetzt die letzten 3-4 Spiele ein kleiner Leistungsträger.
Ja, den Punkt, ja, hast du recht. Hast du auf jeden Fall einen Punkt. Das stimmt, aber wie gesagt, das kannst du nicht nach 7 gespielten Bundesligaspielen und 2 gespielten Champions-League-Spieltagen sagen, sondern das kannst du nach 34 Spieltagen und in der kompletten DFB-Pokal- und Champions-League-Saison sagen, weil das wird sich erst zeigen, wenn die Belastung mal so richtig brennt im Dezember, Januar, Februar.
Stimme ich Walle vollkommen zu. Ich muss einfach auch in dem Rahmen, wo wir auch so relativ positiv auch drüber sprechen, an meine Kolumne denken, wo ich ja schon auch den Abgesang von FC Bayern beschrieben habe. wobei ich auch
nicht
von
gealtert.
Ich habe ja von europäischer Mittelmäßigkeit gesprochen, das kann ja noch passieren, aber ja, man muss schauen, wie das, sag ich mal, am Ende der Saison oder gerade eben nach der Champions League Vorrunde aussieht, dann sieht man da weiter, ob eben da eine Wirtsverpflichtung vielleicht mehr Sinn gegeben hat. Aber wir kommen ja noch auf ihn zu sprechen.
Wir kommen auf das ganze Thema europäischer Spitzenfußball, Wirtz, Woltemade, etc. Das alles wollen wir noch zu sprechen kommen, haben wir ja trotzdem schon 27 Minuten auf der Uhr und wir möchten euch ja nicht eure kostbaren Zeit berauben. Dementsprechend würde ich sagen, Strich drunter, Topspiel, hat Spaß gemacht, stand Topspiel drauf, war Topspiel drin. Kommen wir weiter zu einem Spiel, das ist vielleicht das kleine Topspiel gewesen. Die Breisgau-Brasilianer haben die Eintracht aus Frankfurt zu Hause empfangen im Europapark, Park, wie ich ihn ja immer noch liebevoll nenne. Und einer von uns dreien war live mit dabei und ich glaube, ihr müsst nicht lange raten, wer es war. Brian, wie war's denn?
Ja, ich habe relativ spontan noch Tickets bekommen und war mit 2 Freunden da. Das war irgendwie ganz nett. Ich war zum
Ja, weil niemand lang dahin lang. Will. Spaß. Sorry.
Ich wollte es gerade fragen. Ist das bei Freiburg möglich, dass man so spontan Tickets bekommt?
Na, das war in unserem Freundeskreis werden die Tickets dann. Also praktisch viele von meinen Freunden, Freiburg-Fans sind, haben eine Dauerkarte, wohnen aber nicht in Freiburg. Das heißt, jedes Spiel dreht sich dann so ein bisschen mal schauen, wer da ist und die Dauerkarte nimmt. Also war ausverkauft.
Okay.
Wobei ich muss sagen, vor dem Spiel war noch relativ viel frei. Also wie gesagt, es ist, glaube ich, auch Sonntag um 15.30 Uhr schlechtes Wetter gewesen. Vielleicht ist es auch da so ein paar Sachen, die da mit reinspielen. Wie auch immer, ich war da, es war auch schön. Ich stand nicht im Block dieses Mal, ausnahmsweise, weil ich ja häufig dann auf der Süd im Stehblock stehe. Das war auch mal irgendwie cool zu sehen, wie die Stimmung dann ist. Hat auch die Freiburg-Fans, zumindest wirkt es auf mich da, sich sehr angestrengt, zumindest die aktive Fanszene. Und war dann auch ganz cool mit anzuschauen. Auf der anderen Seite, wenn man eben da nicht steht, dann kann man auch das Spiel irgendwie ein bisschen besser verfolgen. Und es war irgendwie auch so ein bisschen, ich habe tatsächlich auch 1-1 getippt. Das hat mich jetzt nicht überrascht, das Ergebnis. Viele Tore auch gefallen. Du auch, du hast 2-2 getippt? Ja, stark.
Nee, ich habe auch 1-1 getippt. Ich habe auch 1-1 getippt und wurde am Samstag dafür hart geroastet.
Wieso?
Ja, ich gebe es auch zu. Ich war einer von den Roastern. Ich war mir sehr sicher, dass Frankfurt das Spiel mindestens 3-1 gewinnt.
Nee,
Frankfurt ist nicht nach der gut. Länderspielpause. Ich dachte, nach der Länderspielpause haben die jetzt so eine neue Kraft irgendwoher, aber war nicht so.
Ich glaube, das ist eine Erkenntnis auch aus dem Spiel. Frankfurt ist keine besonders gute Mannschaft. Es hat sich vielleicht auch so ein bisschen über die letzten Spiele angezeigt. Frankfurt ist natürlich in der Offensive sehr gut besetzt. Ich würde auch sagen, das ist so ein bisschen ihr Prunkstück auch in den letzten Jahren gewesen. Aber defensiv ist es eine Katastrophe. Es ist eine Verwaltermannschaft und ich finde, dass auch, muss man ehrlicherweise sagen, mir so ein bisschen diese zumindest diese ihn angedichtete spektakuläre Spielweise komplett gefehlt hat. Es liegt auch vielleicht daran, dass Freiburg einen ziemlich destruktiven Fußball spielt und eigentlich mit 11 Mann verteidigt, sogar Adamu, der ständig anläuft. Natürlich ist es da schwierig für so eine Mannschaft wie Frankfurt dann da, glaube ich, spektakulären Fußball zu spielen. Aber nichtsdestotrotz habe ich eigentlich dann doch irgendwo ein bisschen mehr erwartet. Es war aber, finde ich, eine sehr, sehr, sehr gerechte Punkteteilung mit leichten Vorteilen sogar für Freiburg im Endeffekt, auch wenn man die Expected Goals ansieht. Und in der letzten Minute hat Frankfurt auch noch ziemlich Glück, dass Ginter den nicht reinschießt. Es war auf jeden Fall sehr intensiv und ich habe mich auch sehr gefreut, als Grifo mal wieder einen direkten Freistoß verwandelt hat. Ich glaube, das Learning ist so ein bisschen, dass Freiburg in letzter Zeit auch ein bisschen Spielglück gefehlt hat, aber rein tabellarisch sich da einpendelt, wo ich sie diese Saison durchaus sehe. Es ist halt gerade ein Umbruch, der stattfindet, neue Spieler sind gekommen, da muss man auch irgendwie ein bisschen Zeit geben und ich glaube so zwischen 8 und 12 der Tabellenplatz, da kann man sich sehr gut einnisten und das wird auch, glaube ich, so am Ende dann da aussehen. So jetzt mal die Laienprognose, ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber vielleicht noch zum Anfang, um das ein bisschen zu schließen, es war nicht wirklich ein Topspiel, muss man ehrlicherweise sagen. Es war Vereine, die auf dem 8. und auf dem 9. Platz stehen, die gegeneinander spielen. So muss man das jetzt zumindest gerade im Kontext betrachten.
Jetzt muss ich dich hier nochmal ein bisschen einbremsen. Brian, du bist halt wirklich im Monologmodus angekommen. Hast du irgendwas von Hannes abgeschaut oder wie? Also ich würde dir aber in vielerlei Hinsicht auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, wir können das Thema, glaube ich, auch relativ kurz halten. Ich sehe Freiburg und Frankfurt mittlerweile auch absolut auf Augenhöhe. Das habe ich auch in der Folge letzte Woche mit dir schon gesagt. War auch da schon optimistischer als du und das bin ich auch dieses Mal wieder. Ich sehe beide auf Augenhöhe und ich sehe beide auch auf Augenhöhe so auf den Plätzen zwischen 4 bis 7.
Okay.
Also ich glaube, dass da Potenzial, wenn es gut läuft, dann schnappen sie sich einen der 4 Champions-League-Plätze. Ich glaube, wir sind jetzt alle relativ einig, dass Bayern, Leipzig, Dortmund 3 Plätze einnehmen werden. Und ich glaube, der Kampf um den 4. Platz, der kann, glaube ich, relativ spannend werden. Und on the long run sehe ich da Freiburg vielleicht mit ein bisschen Glück können sie da schon ein bisschen mit rumfuschen, aber eigentlich eher auf den anderen europäischen Plätzen.
Das ist ja so ein bisschen eine Folge, wo wir uns bei Spielern entschuldigen, bei denen wir oder die wir in der Vergangenheit ein bisschen kritisiert haben oder ein bisschen brüskiert haben. Das ist an meiner Stelle jetzt, oder ich bin jetzt an der Reihe, nämlich Johnny Burkhardt. Den hatte ich vor, ich weiß nicht, 1,5 Monaten, 2 Monaten hatte ich mal gesagt, dass es ein Fehlkauf sogar gewesen ist, dass er nicht der Spieler ist, der Ekitike oder Mamouche ersetzen kann. Und er hat ein bisschen dafür gesorgt, dass ich mein Maul halte. Er hat nämlich jetzt nicht übertrieben gut gespielt, aber ich glaube, er hat die letzten 3 Spiele getroffen und jetzt auch einen Doppelpack geschossen. Dementsprechend, Johnny, falls du uns zuhörst, tut mir leid. Das war eine falsche Einschätzung meinerseits. Und noch viel schlimmer die Erkenntnis, Grifo schießt Tore in der Saison, wo ich dachte, dass er abkackt. Dementsprechend hatte ich ihn auch verkauft auf meinem Kickbase. Hier kurzer Kickbase, ein Schlag, sorry. Ja, ich weiß, Walle. Ich würde aber nur ganz kurz zu sprechen kommen, was den 4. Platz angeht. Ich finde, Freiburg kann sich durchaus dafür interessieren und auch ein bisschen dafür bewerben, aber ich sehe Stuttgart und Leverkusen doch ein bisschen über dem Freiburger Niveau. Sobald Leverkusen das Defensivproblem in den Griff kriegt, haben sie bessere Chancen, weil Tore schießen sie ja wie am Laufband. Das Einzige, was sie noch hinkriegen müssen, ist halt verhindern, dass sie so viele kriegen, weil Mainz darf dir nicht 3 einschenken.
Ich liebe Hannes für die Gewaltigung von deutscher Sprichwörter. Das ist so gut. Tore wie am Laufband.
Was ist es? Fließband?
Wie am laufenden Band.
Ah, laufenden Band. Oder Laufband. Tore wie am Fließband.
Okay. Aber ihr wisst ja
kann alle, man das auch so sagen?
Ich würde schon sagen.
Ja, ich liebe es aber. Liebe es, Hannes. Wir haben ja hier auch ein Stück weit einen Bildungsauftrag. Den wollen wir natürlich mit dir erfüllen.
Ganz kurz, aber ich finde, ihr habt absolut, also ich bin da total bei Hannes. Ich sehe einfach spielerisch und auch vom Spielermaterial Leverkusen und Stuttgart durchaus auch vor uns. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ich finde, wir haben vielversprechende Spieler und dann sehen wir einfach mal weiter.
Beraubt mich doch nicht meines SC Freiburg-Optimismus. Ich glaube, dass da viel Konstanz reinkommen wird, die andere Mannschaften nicht haben werden on a long run. Deshalb, ich mit ein bisschen Glück, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, aber ich glaube, wo wir uns alle einig sind, dass der Downfall ist ein sehr großes Wort jetzt an dieser Stelle, aber dass Frankfurt ein bisschen unter ihren Erwartungen bleibt und ich glaube, dass sie das auch über die restliche Saison hinweg, glaube ich, unter ihren Erwartungen bleiben werden.
Ja, die Belastung mit Champions League ist zu hoch.
Gutes Stichwort, Belastung mit Champions League. Das hat ein Team, das mittlerweile auf Platz 2 steht, nicht. Sie haben absolut gar keine europäische Belastung, nämlich. Und deshalb wollen wir doch mal über RB Leipzig sprechen, über die wir diese Saison, glaube ich, noch kein einziges Mal gesprochen haben. Was ja eigentlich Brian und mir zugutekommt. Ich mache mich so ehrlich, diese Woche habe ich das Thema auf die Agenda gepackt, weil ganz einfach ich statistisch von Leipzig mega überrascht war. Man hat sie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und auf einmal stehen die da auf Platz 2, haben seit der Schmach gegen Bayern am ersten Spieltag kein einziges Spiel mehr verloren und haben nur insgesamt 9 Gegentore in 7 Spielen bekommen, wobei man sich da ja überlegen muss, dass 6 von diesen 9 Gegentoren gegen die Bayern gefallen sind am ersten Spieltag. Also 3 Gegentore in 6 Spielen, da muss man sagen, Hausaufgabe vom ersten Spieltag, Defensive in Griff bekommen, das hat bei Ole Werner auf jeden Fall geklappt. Was sagt ihr denn jetzt zu RB Leipzig? Für euch überraschend auf einmal wieder da oben mit dabei oder war für das für euch glasklar und wo geht die Reise hin für die Dosen?
Ich meine, Selbstlob stinkt bekanntermaßen. Aber ich habe es vor auch anderthalb Monaten, einem Monat erwähnt. Da wurde ich damals noch ziemlich von einem sehr aufgebrauchten Walle unterbrochen, dass ich doch bitte die Dosen jetzt nicht wieder ins Spiel bringe. Aber ich habe es damals erwähnt, dass Leipzig sich still und heimlich wieder oben hinarbeitet. Eben aus diesem Grund, dass keiner von uns die so richtig auf dem Schirm hatte. Weißt, wir haben alle gesagt, boah, Frankfurt mit Usun, brutal, Mannschaft des Jahrtausends, Stuttgart geil und also alle waren super, alle waren top, wir haben alle gelobt. Und Leipzig haben wir nach dem ersten Spieltag bei den Bayern haben wir gesagt, so, boah, das war's jetzt. Letzte Saison haben sie sich nicht qualifiziert für die europäischen Wettbewerbe und jetzt fangen sie schon so an, das wird gar nichts. Aber seitdem spielen sie recht unspektakulären Fußball. Sie haben alle ihre Spiele mit maximal 2 Tore Unterschied gewonnen. Dabei einmal gegen Mainz 1-0, 2-1 gegen Heidenheim. Also jetzt wirklich keine guten Performances per se. Aber es ist effektiv. Also es ist zumindest so, dass sie auf den zweiten Platz gekommen sind. Und du hast es am Anfang erwähnt, Walle, diese Nicht-Teilnahme an europäischen Wettbewerben, die Tatsache, dass ihre Top-Spieler nicht dreimal ran müssen, vielleicht in einer Woche on the long run, das wird dazu führen, dass RB Leipzig mindestens Dritter wird. Weil sie haben die Qualität, also die Spieler, die sie haben, sind ja nicht scheiße. Auch wenn sie am ersten Spieltag gespielt haben, wie wir zu unseren absoluten Schlimmzeiten bei den Öttis. Und sie müssen sich nicht auf europäischer Top-Ebene mit irgendwelchen Mannschaften fighten. Das heißt, die können ganz entspannt sich auf ihre Aufgabe konzentrieren, wieder dahin zu kommen, wo sie hin sein wollen. Und deswegen, glaube ich, schaffen sie das. Also es ist für mich nicht überraschend, sondern einfach eine logische Entwicklung.
Ja, aber ganz kurz, bevor du dich jetzt hier zu sehr in den Himmel lobst, du hast auch vor der Saison gesagt, dass Ole Werner als erstes entlassen wird. Also das ist irgendwie so ein bisschen in Kontrast zu dieser Aussage jetzt. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich möchte auch nochmal ganz kurz, auch hier, wir sind ja gefühlt in einer Folge der Entschuldigungen, sagen, dass ich das damit auch nicht unbedingt gerechnet habe. Ich glaube, wir haben letzte Saison, am Ende der letzten Saison oder Anfang dieser Saison, vielleicht auch nach diesem Debakel gegen die Bayern gesagt, das ist der Downfall von Leipzig und Red Bull sowieso und dies und das.
Brian, du hast mehrfach prominent das Projekt RB für gescheitert erklärt.
Richtig, genau. An dem Punkt bin ich ja gerade, um das auch nochmal vielleicht, ich möchte es nicht relativieren, ich möchte jetzt nicht sagen, das ist komplett unwahr, die Aussage, weil ich finde, trotz allem, dass viele Sachen, glaube ich, in diesem Konzern nicht richtig laufen, jetzt mal wirklich aus Business-Perspektive oder aus Erfolgsperspektive. Aber RB Leipzig, und das muss man jetzt einfach ihnen zugutehalten, hat irgendwie eine sehr gute Verwandlung vorgenommen. Also mit Ole Werner, glaube ich, einen Trainer verpflichtet, der durchaus in der Lage ist, ein Top-Team zumindest in Deutschland zu trainieren. Mit dem Weggang von den großen Stützen der Mannschaft Cesco, Openda und Simmons zu kompensieren. Da sind einige gute Spieler dabei. Und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass auch so ein Spieler wie Xavi Simmons mit sehr großen Star-Allüren vielleicht auch so einer Mannschaft dann im Weg steht, wenn er sowieso wechseln will. Und vielleicht auch jetzt so ein junges Team mit ambitionierten jungen Spielern. Ich möchte jetzt mal hier Antonio Nusa nennen zum Beispiel. Einfach da vielleicht ein bisschen besser spielt oder ein bisschen erfolgreicher dann wieder spielen kann und diesen Stiefelspiel abspielen kann, weil rein von der Klasse, rein von den Spielern her sind sie sowieso eines der 3 besten Teams in Deutschland gerade.
Das heißt, ihr beide gebt die Prognose ab, mindestens Platz 3, so wie ich das jetzt verstanden habe. Da würde ich weiß, mindestens Platz 3 weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen würde, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall, Champions League, das würde ich auf jeden Fall schon sagen, auch weil man bedenken muss, dass sie in 7 Spielen jetzt eine Niederlage, ein Unentschieden und diese Niederlage war gegen Bayern und das Unentschieden war gegen Dortmund. Das heißt, sie haben die 2 größten Brocken ja schon hinter sich, ja, in der Hinrunde. Das heißt, viel von dem Programm, was jetzt noch ansteht, ist in Anführungszeichen Pflichtprogramm oder ja, eher machbare Siege, sagen wir es mal so. Deshalb bin ich auch, also ich muss sagen, ich bin ein Stück weit überrascht. Ich habe das nämlich nicht so kommen sehen. Ich habe auch nicht kommen sehen, dass zum Beispiel ein Spieler wie Baumgartner wieder so einschlägt, der die Mannschaft komplett trägt eigentlich. Der ist, glaube ich, Topscorer, bester Torschütze und hat die durchschnittlich besten Kickernoten. Also das ist ja ein Spieler scheinbar, der die Mannschaft jetzt wirklich diesen Erfolg prägen wird. Und da bin ich eigentlich ganz gespannt, was das so macht. Auch wenn ich natürlich immer noch, um das nochmal in aller Deutlichkeit zu betonen, kein Fan des Projekts Red Bull im Profisport bin.
Kommt auch noch.
Großer Fan sind wir alle von dem Projekt Dreierkette VBH und großer Fan sind wir alle natürlich von unserer lang vermissten Rubrik, die jetzt auch die letzten 3 Wochen hier bitterböse pausieren musste. Deshalb würde ich sagen, bring's wieder rein, Brian, bring wieder unser Dreierkette VBH Quiz.
Das Quiz. Ja, ich bin sehr happy, dass unser geliebtes Quiz wieder dazu stößt. Und ich muss auch sagen, ich war auch froh, dass ich mal wieder da dran war.
So, das freut uns alle.
Wir haben, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, über Instagram in unserer Gruppe oder so. Ich habe irgendwie gedacht, ein Thema haben wir in unserer Rubrik, geliebten Rubrik, noch nicht so richtig behandelt. Und das ist das Thema Trikotsponsoren. Deswegen wird das heutige Quiz durchaus was mit Trikotsponsoren zu tun haben. Ich habe ein zweigeteiltes Quiz mal mitgebracht. Wir fangen direkt an mit der ersten Frage, und zwar: Wann und auch vielleicht warum wurde denn das erste Mal in Deutschland überhaupt mit Sponsoren auf dem Trikot geworben? A, oder wisst ihr es direkt?
Nee, es war 2023, 50-jähriges Jubiläum. Und jetzt kannst du es dir rückwärts rechnen. Der erste Trikotsponsor war Jägermeister bei Eintracht Braunschweig.
Das stimmt nicht. War es A, 1990, 91, mit dem Beginn der gesamtdeutschen Liga und der zunehmenden Kommerzialisierung? B, 1964, 65, direkt zur ersten Bundesliga-Saison, um der Liga finanziell zu helfen? 1967 oder 68, um Finanznöten bei Wormatia Worms entgegenzutreten, oder eben 1973 oder 1974 nach einer juristischen Auseinandersetzung mit dem DFB und Eintracht Braunschweig. Braunschweig, nicht Braunschweig.
Wenn ich jetzt an die glorreichen 70er von den Bayern denke, dann war da kein Sponsor auf dem Trikot zu sehen. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, Franz Beckenbauer die Schale mit dem Trikotsponsor in die Luft gerankt sehen zu haben. Dementsprechend, weißt du was, ich glaube, es war, also mit Eintracht Braunschweig, weil er es ja gerade erwähnt, aber du meintest, das stimmt nicht, deswegen, ich glaube, das hat mit der Wiedervereinigung, mit der Bundesliga 1990, 91, glaube ich, hast du gesagt, und mit der Kommerzialisierung des Fußballs zu tun.
Darf ich hier eine kleine Feinheit reinbringen? Und zwar, Brian, du spielst wahrscheinlich auf die Werbung, die einmalige Werbung an auf einem Trikot.
Trikotsponsor.
Hast aber gefragt nach, zwei verschiedene Paar Stiefel.
Ja, ich spiele wahrscheinlich auf die Werbung an. Ja, okay. Aber gut, ihr wisst ja, was gemeint ist, oder?
Ja, also, weil tatsächlich war meine Antwort nämlich eigentlich, der erste Trikotsponsor war nämlich wirklich Trikotsponsor, so wie wir es heute kennen, war Jägermeister bei Eintracht Braunschweig, 1973.
Ja, da kann man jetzt drüber streiten über die Definition. Also meine Antwort wäre nämlich 1967, 1968. Da hat zumindest Wormatia Worms den amerikanischen Maschinenhersteller Cat auf ihrem Trikot gehabt. Cadillac. Nee, wie heißt die? Ausgeschrieben. Also CAT.
Ihr wisst, glaube ich. CAT, Caterpillar.
Ja, danke schön.
Caterpillar.
Ja, ich. Cadillac. Nein, ich habe Cat, was habe ich gesagt? Auf jeden Fall Falsches. Also CAT auf dem Trikot gehabt um 5 Spiele und dann gab es auch direkt die Auseinandersetzung und Walle hat dann recht, dass es zumindest 1973 offiziell wurde. Aber wie auch immer, je nachdem, wie man das auslegt, ich würde sagen 1967, 68 gab es so das erste Mal und 73 dann. Interessanterweise übrigens, Schalke hat super spät erst einen Trikotsponsor gehabt und dann war es die Deutsche Krebshilfe, glaube ich. Also ähnlich wie
Schalke
Barcelona.
Schalke hatte in den 30er Jahren ziemlich viel Geld von der Regierung, ich finde es genug.
Ich sag mal so, man kann sich in dieses Thema Trikotsponsoring sehr reinfinden. Da gibt's einiges zu erzählen. Machen wir weiter im Text. Nächste Frage.
Ich glaube, Schalke war im Widerstand.
Ja, genau. Ganz harte.
Welcher Verein, und das ist einfach eine kleine Schätzfrage, können wir schnell durchgehen. Welcher Verein erhält denn in der Bundesliga am meisten durch Trikotsponsoring?
Der FC Bayern.
Bayern.
War leider falsch. Tatsächlich der VfL Wolfsburg mit jährlich Sponsoringbeitrag, das ist jetzt die, von diesem Jahr, glaube ich, 70 Millionen. Danach kommt Bayern München, Leipzig, Dortmund und tatsächlich Borussia Mönchengladbach, finde ich auch ein bisschen random. Dann machen wir noch kurz die zweite Liga. Wer ist da, wer streicht da am meisten Kohle ein in der zweiten Liga? Kleine Schätzfrage.
Boah. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Big City Club, Berlin? Nein.
Die Wahrscheinlichkeit
beträgt ein Bochum.
Bochum? Ja, okay. Ist das ja auf Platz 4? Es ist Fortuna Düsseldorf mit 9 Millionen.
Ach Gott.
Und jetzt zum Abschluss des Quizzes. Ich habe gerade so Fragen stellen, das ist ein bisschen langweilig. Machen wir ein kleines Quickfire. Das neue Spiel heißt Wer trägt's? Ich nenne einen Trikotsponsor und ihr nennt mir einfach den Verein, den ihr damit verbindet. Und wer am schnellsten ist, kriegt den Punkt. Ich habe 9 Trikotsponsoren, dass es auch dann einen Sieger geben kann. Seid
auch
ihr bereit?
International? Ja, ganz kurz. Auch international oder nur Bundesliga?
Nee, international. Also eine bunte Mischung, werdet ihr gleich sehen.
Okay,
sehr nice. Genau, fangen wir an. Nummer 1, Pirelli.
Aktuell oder in der Vergangenheit
mal? Ach so, ja. Immer.
Immer, okay.
Inter Mailand.
Punkt geht an Walle. Also ihr versteht schon, wie es spielt, oder?
Ja, ja, also jemals. Also, ja.
Genau, also es ist natürlich, es sind meistens ein oder zwei Vereine, die den getragen haben. Ihr versteht das Spiel, oder? Pirelli?
Ja, ja, doch, ja.
Erster Punkt geht an Walle. Zweitens, Teamviewer.
Hey, Manchester United.
Manchester United.
Ihr zählt mal eure Punkte mit, das wäre am besten. Dritter
Punkt. Ja, wer war da jetzt der Erste?
Tatsächlich. Ich habe tatsächlich Hannes zuerst gehört, deswegen
ja, klar, aber ich
zuerst. Geht der Punkt an Hannes.
Hey, ja, klar.
Was? Hey, safe. Es geht ja darum, wer es
ist. Ich war viel schneller.
Nummer 3. Faber Lotto Service.
Bochum.
Dann kriegt ihr beide den Punkt.
Jetzt was,
ich war viel schneller.
Nein, ich war schneller. Ey, ganz kurz, also jetzt
wenn wir. Okay, wenn wir warte super, mal, stopp. Vielleicht haben wir. Nein, können wir kurz mal warten. Vielleicht haben wir einen krassen Delay. Aber als ich Bochum ausgesprochen habe, hat Hannes noch nicht mal Luft geholt.
Ja, aber als ich Bochum gesagt hat, warst du nicht mal geplant. Nee, Spaß.
Wir machen das ganz einfach, so wie ich es höre. Ich entscheide das. Ich bin der Spielleiter. Könnt ihr diskutieren, wie ihr wollt.
Und wer den bekommen?
Ihr kriegt beide den Punkt.
Okay.
Was? Gleich, Alter, warte, gleich
du
schnell.
Wirklich, du bist wieder internationale Gerichtshof. Zu nichts nutzt.
gehen wir weiter mit Nummer 4. Ein Herz für Kinder.
Dortmund.
Ein Herz für Kinder. Nee. Da war so ein Herz drauf.
Ich weiß es nicht.
Wisst ihr nicht?
Ich sag Berlin, ich weiß es nicht.
Denk mal an den letzten Meister, der nicht Dortmund oder Bayern hieß. Oder Leverkusen.
Leverkusen.
Nee, der nicht Leverkusen.
Wolfsburg.
Ja.
Ja, okay, nee. Also kein Punkt.
Das machen wir keinen Punkt. Das war tatsächlich VfL Wolfsburg 2008. Das war in der Hinrunde, haben sie das irgendwie ebenfalls für eine gute Aktion auf ihrem Trikot gehabt. Ich habe irgendwie gedacht, mir war das nämlich noch irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe natürlich die Trikots auch gesehen und hatte das direkt so als visuellen Ding im Kopf. Nächstes Punkt. Carlsberg.
Liverpool.
Fuck, der geht an Walle. Jeep.
Juve.
Das war jetzt Hannes. WWK.
Natürlich war es ich.
Was, Digga? Also jetzt 30
Mal. Das war eine halbe Minute. Das war eine halbe Minute vor dir.
Also wirklich.
Ohne. Nein, wirklich. Ich glaube, wir haben hier einen unfassbaren Delay.
Nein, Digga.
Nein.
Also ich will mich jetzt hier nicht mit so Fissi-Matinten beschäftigen. Nächstes. WWK Versicherungen.
Augsburg.
Fuck, das ist Walle. Nächster. B-Win.
Real Madrid.
Such dir raus.
Hannes. So, jetzt bin ich gerade verwirrt, weil ich hier nochmal Carlsberg stehen habe. Ich habe eigentlich was anderes da gehabt. Jetzt bin ich genervt. Wir enden mit. Was für ein Scheiß habe ich da denn gemacht? Deutsche Bahn.
Bei Berlin. Hertha Berlin.
Gebe ich Walle den Punkt. Ja, ich weiß es, ich hab die Punkte nicht gezählt. Habt ihr eure Punkte gezählt?
Offiziell 5-4 für Walle, inoffiziell habe ich gewonnen.
Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Minispiel jetzt so eine emotionale Debatte hier auslöst. Ich freue mich darüber. Ich bedanke mich fürs Mitmachen und würde sagen, falls ihr keine weiteren Kommentare habt, gehen wir weiter im Text, weil wir die Zeit auch rennt. So kickt ihr aktuell, oder?
Ich finde es sehr nice, aber ganz kurz, wenn wir an der Stelle sind, was sind für euch die legendärsten Fußballtrikot-Sponsors? Also so welche Mannschaft mit welchem Sponsor? Weil für mich ganz klar, zumindest seitdem ich Fußball verfolge einigermaßen, ist das Chelsea mit LG.
Echt?
Ja, finde ich geil.
Chelsea? Ja, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe das Trikot gerade gar nicht vor Augen.
LG, ja.
Bei mir ist es ganz klar Pirelli von Inter Mailand. Also ich finde, das ist schon fast gar kein Trikotsponsor, das gehört zum Trikot dazu, oder?
So geht's mir mit Barcelona und UNICEF.
Ja, stimmt, auch ein guter Call.
Auch stark, ja.
Honorable Mention. Hatte ich mir auch überlegt kurz, aber ich finde, ja, egal.
Ich finde jetzt ganz nice, auch wenn sich viele Leute darüber lustig machen, die Tatsache cool, dass wenn Barcelona, weil Barcelona gesponsert wird von Spotify, dass immer wenn ein Artist irgendwie einen Meilenstein erreicht bei Spotify, es eine Special Edition gibt, weißt, das gab es ja schon mit Rosalía, Shakira, finde ich an sich ganz witzig.
Kann geil aussehen, das stimmt, da stimme ich dir zu, finde ich tatsächlich auch mal spannend.
Ganz kurz, sorry, dass wir das vergessen haben und dass ich das einbringe. Atletico Madrid hatte ja eine Zeit lang einen Vertrag, ich weiß nicht, ob mit Warner Brothers oder mit Sony, aber da hatten sie ja für jeden Film einen Sponsor. Weißt du, also als Spider-Man rauskam, gab es das Atletico Madrid-Shirt mit Spider-Man und mit so, ich schicke euch das mal in die Gruppe, das ist richtig geil.
Also ich finde es auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Thema und in der Zwischenzeit, solange Hannes nach dem Spider-Man-Trikot sucht, würde ich sagen, Brian, moderier mal schnell Kicktipp aktuell ab.
Ja, genau, Kicktipp aktuell. Ich freue mich wieder auf die Rubrik. Ist auch wieder viel passiert, war nicht so leicht zu tippen. Kleiner Side-Fact. Also ich habe mich an Hannes Rat gehalten und zusammen mit meiner Mom getippt. Wirklich, exakt gleich. Wir haben zusammen getippt. Es hat nicht so viel gebracht, wie man sieht. 8 Punkte sprechen da eine eigene Sprache. Allerdings bin ich damit immer noch weit vor Walle, der zwar nur einen Punkt hoch ist, aber immer noch schön 5 Punkte Abstand. Hannes bleibt weiterhin der Erste in unserer Gruppe, wobei auch dort der Abstand zu mir mit 5 Punkten etwas geschmolzen ist. Tagessieger und auch dritter Platz mit einem wahnsinnigen Aufholjagd von 12 Punkten ist Minischegger, der da in die Fußstapfen seines großen Bruder tritt. Platz 1 bleibt weiterhin El Corpo, Platz 2 Sheriff. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr viel dazu sagen. Mich freut, dass Franzi hier mit 91 Punkten wieder in ihren klassischen Gefilden ist. Auch Jablonski Ultra schickt sich an, sage ich mal, in die Top 10 der Kicktipp-Runde zu kommen. Ist auf jeden Fall sehr spannend. Yeah.
Und El Corpo zielt da vorne irgendwie ganz schön davon. Also, das sind schon 9 Punkte Abstand auf Platz 2. Das ist schon sehr stark. Ihr wisst, fleißig weitertippen, fleißig dabei bleiben. Abgerechnet wird am 34. Spieltag. Wo etwas zwischen abgerechnet werden muss, ist an der Anfield Road. Und deshalb gehen wir einmal rüber auf die Insel. Wir verlassen unseren heimischen Fußball und wollen noch einmal über den FC Liverpool sprechen, weil am Wochenende stand das Spiel an gegen Manchester United. Und es hatte, sagen wir mal so, ein fades Ende für die Jungs aus Liverpool. Wow, die Jungs aus Liverpool. Und dazu muss man sagen, dass es damit nicht nur eine Niederlage gegen Man U gab, sondern allgemein die 4. Niederlage in Folge wettbewerbsübergreifend, was für eine Mannschaft wie Liverpool nicht der Anspruch sein kann. Oder?
Es kann nicht der Anspruch sein, generell, wenn man der FC Liverpool ist und jetzt die letzten Jahre so oft um die Champions League gespielt hat und um die Premier League. Es kann aber vor allem nicht das Maßstab sein, an dem man sich misst, nachdem man so unfassbar viel Geld ausgegeben hat. Ekitike, Wirtz, die waren beide über 100 Mio. Also es ist wirklich Isak. Summen, die ausgegeben wurden. Isak auch hat sich gestritten mit Newcastle, nachdem er als Legende da gegangen. Also alles schlimm. Und ich traue mich, dieses Liverpool zu vergleichen mit den Galacticos, wo Beckham, Zidane, der dicke Ronaldo, Roberto Carlos alle nach Real Madrid gekommen sind. Überall, du hast fast überall einen Weltklasse-Spieler. Auf jeder Position bei Liverpool aktuell. Aber du hast eine Mannschaft, die keinen attraktiven und auch vor allem keinen erfolgreichen Fußball spielt, weil es eben zu viele Ich-AGs sind, die nicht zu einer Mannschaft verschmelzen. Und ich glaube, das wird am Ende der Saison damit enden, sorry für die Redundanz, dass einige von diesen Top-Spielern den Verein eben verlassen und allen voran Arne Slot als Coach.
Weißt du, Hannes sagt wochenlang wehe Wiesbaden, aber sagt dann auch so Sachen wie sorry für die Redundanz.
Ja, was ist das? Ich habe vorhin auch gedacht, Hannes ist halt ein Wunderfitz, das ist immer eine Wunderkiste, weiß nie, was du bekommst. Ich habe das Spiel gestern auch gesehen Und ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr unglücklich gewesen, dass Liverpool dieses Spiel verliert und damit so, ich sag mal, in eine Ergebniskrise rutscht. Sind ja immer noch eigentlich oben dabei. Das ist jetzt alles noch nicht so ganz dramatisch. Auch Champions League eigentlich, glaube ich, recht erfolgreich dann.
Ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren.
Recht erfolgreich, sag ich. Yes. Folgendes. Mich erinnert es gar nicht so sehr an die Galacticos, sondern so ein bisschen an dieses PSG-Team von 2022 oder so mit Messi, Ramos, Donnarumma, Mbappé, Neymar. Also ich habe das Gefühl gar nicht so sehr, dass es die Ich-AGs sind, sondern dass es so ein bisschen ein Überangebot an richtig guten Spielern gibt. Also ich habe wirklich nicht verstanden, warum man sich Ekitike und Isak geholt hat, einfach auch vom Spielertyp her. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, die stehen sich dann teilweise auch, also sie haben, glaube ich, jetzt nicht gleichzeitig gespielt, aber es ist so ein bisschen, hat so, und dann hat man auch so Gakpo, also der ist ja auch eigentlich ein überragender Spieler, auch überragend gespielt. Die stehen sich alle so ein bisschen vorne auf dem Fuß rum. Und ich finde, Wirtz hat da, ist ja dann auch reingekommen, hat dann so ein bisschen, eigentlich finde ich gar nicht schlecht gespielt, hat dann so ein bisschen Stabilität reingebracht, sehr viel Kurzpassspiel, ein bisschen so das vordere Mittelfeld, vordere Angriffsviertel, so ein bisschen organisiert. Aber man merkt so, diese Mannschaft hat läuft an, will Tore machen, aber es passiert nichts. Und der wesentliche Punkt, glaube ich, gerade ist, warum Liverpool eigentlich nicht so gut ist wie letzte Saison, Mohamed Salah. Der hat ganz vogelwild da gespielt, so habe ich noch nie gesehen, dass er eigentlich einer der Top 5 Spieler weltweit gewesen in den letzten Jahren. Und da muss ich sagen, das kann schon auch ein sehr großer Faktor sein, dass eben nicht nur neben des tragischen Todes von Diogo Jota, des Weggangs von Luis Diaz und eben, sag ich mal, der Formkurve, niedrigen Formkurve, sinkenden Formkurve von Mohamed Salah, dass es da irgendwie Probleme gibt. Entschuldigung, sorry, ich weiß nicht, was los ist heute.
Aber also ihr habt ja jetzt da schon ein sehr negatives Bild von Liverpool gezeichnet. Es sind ja jetzt gerade auch wirklich alle dabei, voll drauf zu hauen. Ich habe es gerade auch schon gesagt, 4 Spiele in Folge verloren, etc. bla bla bla. Wenn wir jetzt aber mal auf die Tabelle schauen, dann haben sie auch nur ein Spiel mehr verloren als Manchester City und die sind Zweiter. Und über die sagt niemand irgendwie, oh Gott, sind die schlecht, alles Fehleinkäufe, da geht der Laden nur noch bergab. Also sind wir da jetzt nicht gerade auch wieder dabei, extrem schnell die große Keule rauszuholen, nur weil jetzt halt mal zwei, also ich würde fast sagen, unglückliche Spiele dabei waren, wo man ja sagen muss, sie sind ja fußballerisch gut, sind ja oft besser als ihre Gegner, sie haben meistens die Statistik auf ihrer Seite, sie kriegen es halt einfach nur nicht über die, also sie kriegen es halt, wie man so schön sagt, die PS nicht auf die Straße. So, und das ist so eine, ist es nicht einfach nur eine Frage der Zeit, bis, wie ihr beide gerade gesagt habt, so extrem viele Spieler jetzt einfach gekauft wurden, da muss sich ja erstmal eine Mannschaft bilden. Also wir können ja jetzt nicht davon erwarten, dass irgendwie in der Startelf, in der 5 Spieler spielen, die sich fremd sind, die sich davor überhaupt gar nicht kannten vor dieser Saison, dass das jetzt einschlägt wie eine Bombe und in einer so starken Liga, wie es die Premier League ist, sofort funktioniert. Da hat natürlich der FC Arsenal einen riesen Vorteil, weil die ja, ich habe jetzt keine belastbaren Daten, aber gefühlt hält Arsenal eigentlich immer zu großen Teilen tragende Säulen ihrer Mannschaft zusammen über Jahre. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, den Arsenal gerade hat. City hatte diese Kacksaison letztes Jahr, weil da auch ein relativ großer Umbruch war. Vielleicht ist halt jetzt dieser Umbruch bei Liverpool, wo man sagt, klar, es ist alles klasse, die man sich da gekauft hat, aber vielleicht muss sich die Klasse auch erstmal finden. Und ich finde, Brian hat da ein relativ gutes Bild eigentlich gefunden. Die stehen sich auf den Füßen rum, aber vielleicht eher so im metaphorischen Sinn. Also jeder Spieler hat ja auch abseits des Platzes eine gewisse Rolle, also im Trainingseinheiten oder allgemein im Gefüge ja auch einfach. Wenn ich jetzt weiß, ich bin wie Harry Kane die unangefochtene Nummer 9, dann weiß ich, ich bin hier die unangefochtene Nummer 9. Wenn ich jetzt aber als Neuner zu Liverpool gehen, ihr beide ja gerade schon aufgezählt habt, was es da nicht alles für Topspieler gibt, dann welche Rolle nehme ich dann eigentlich da ein als ein Gakpo oder als ein Isak? Also das, ich glaube, dass man sich da eben wirklich im metaphorischen Sinn so ein bisschen im Weg rumsteht und vielleicht die Truppe sich erstmal finden muss.
Ich gebe dir absolut recht und Noah hat auch viele relevante Punkte angesprochen und ich glaube, einer der Gründe, warum ich so hart ins Gericht mit Liverpool gehe, ist eben die Tatsache, dass sie so viel Geld locker gemacht haben, was ja eigentlich, wenn wir die letzten Jahre betrachtet, auch schon die letzten Jahre unter Klopp, nicht diesen Vereinsspirit verkörpert, weil an sich, weil es mit Klopp kam, natürlich Superstars und es wurde auch viel Geld hingeblättert, auch zum Beispiel für Alisson, das war, glaube ich, der teuerste Keeper aller Zeiten zu dem Zeitpunkt, wo er gekauft wurde, aber ich hatte immer das Gefühl, es wurde so ein bisschen eine Identität gebildet und jetzt fehlt diese Identität im Club aufgrund der Sachen, die wir gerade erwähnt haben, in einem Geschäft wie der aktuelle Fußball glaube ich aber, dass diese Mannschaft nicht genug Zeit bekommen wird, eine neue Identität zu finden. Wir müssen bedenken, dass die Premier League die wahrscheinlich, also es ist die Liga, in der am meisten Geld im Spiel ist und es ist die Liga, die am schnellsten und mit der meisten Fluktuation ist. Weißt du, also die Spieler werden ja hin und her geschoben, das ähnelt ja fast schon den NBA-Verhältnissen, wenn auch nicht so krass. Die werden keine Zeit kriegen. Und es stimmt schon, dass sie die letzten Spiele ein bisschen besser gespielt haben, aber wenn ihr euch die Ergebnisse anschaut, Liverpool hat bisher kein Spiel überzeugend gewonnen. Die haben nicht ein Spiel, beziehungsweise sie haben nur ein Spiel mit 2 Toren Unterschied gewonnen. Das kann nicht die Erwartung sein, mit der so eine Mannschaft in die Saison geht. Und ich glaube, es hat natürlich, Noah, du hast es angesprochen, der Tod von Diogo Jota kann die Spieler psychologisch sehr belastet haben. Und die Tatsache, dass sie das erste Spiel, den ersten Pokal der Saison gleich verloren haben mit dem Community Shield, der natürlich auch noch so ein Mickey-Maus-Pokal ist, aber den haben sie auch gleich verloren. Also es sind viele Faktoren, die einfach unglücklich sind. Aber ich glaube, in der Schnelllebigkeit des heutigen Fußballs wird diese Mannschaft und dieser Coach nicht die Zeit bekommen, sich zu beweisen. Und wahrscheinlich enden sie auf dem 4. Platz. Champions League ist drin, aber sie werden in der Champions League keine gute Rolle spielen. Und es wird eine, unter Anführungsstriche, enttäuschende Saison für den FC Liverpool.
Die englische Öffentlichkeit ist gnadenlos. Das ist, finde ich, schon krass. Das sieht man auch im Umgang mit Wirtz. Es ist gnadenlos, auch weil viele englische Fußballfans leider nicht so viel Ahnung von Fußball haben und dann relativ schnell auch auf diese Spiele eindreschen.
Ganz im Gegensatz zu uns natürlich.
Ja, ja, genau. Also das sage ich jetzt hier mit dem größten Selbstvertrauen möglich. Nee, aber so was Wirtz jetzt wieder fährt, das ist für mich ja einer der offensichtlich einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten, so meiner Meinung nach, oder zumindest vom Potenzial her. Natürlich muss er da dann vielleicht noch ein bisschen draufschippen. Aber das, was ich jetzt gesehen habe, da muss ich jetzt schon nochmal sagen, ich sehe beide Punkte von euch. Ich meine, ich habe das Gefühl, Walle hat es jetzt fast sogar ein bisschen zu optimistisch formuliert. Hannes ist, würde ich sagen, sehr pessimistisch. Ich glaube, dass Liverpool durchaus die Chance hat, sich da noch, oder das Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Das, was ich gestern gesehen habe, war an vielen Stellen auch sehr gut. Da fehlt dann vielleicht manchmal auch das Quäntchen Glück. Und ich sag, wie es ist, wenn man eben sich diese Zeit dann auch ein bisschen gibt, wenn man auch sagt, okay, das ist eine Ergebniskrise, aber keine tiefergehende Krise, dann ist mit Liverpool trotz allem noch immer zu rechnen, in allen Wettbewerben, sowohl in der Champions League als auch in der Premier League. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass sie da so absacken, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie weiterhin auch in der kommenden Saison, in der weiterlaufenden Saison Title Contender bleiben.
Nur ganz spitz dazu. Ich glaube, einer der Gründe, warum ich so Alarm schlage, ist halt die Tatsache, dass Liverpool gegen ihren ewigen Rivalen Manchester United zu Hause verloren haben, das erste Mal in 10 Jahren. Und vor allem gegen was für ein United? Also ganz ehrlich, Manchester United spielt einen Fußball oder hat zumindest die letzten Spieltage einen Fußball gespielt.
Kein Fußball.
Da könnten wir auch ran. Also, und die Tatsache, dass Harry Maguire der Spieler ist, der diesen 10-Jahre-Bann bricht, ist an sich beschämend.
Ist der größte Fußballtroll eigentlich, ne, oder?
Da musst du als Spieler vom FC Liverpool musst du eigentlich zu den Fans hingehen und sagen, so, hey, wisst ihr was? Ich verzichte diese Woche auf mein Gehalt, weil Harry Maguire hat ein Tor gegen uns geschossen zu Hause. Das kann uns eigentlich nicht passieren. Also das ist gleichzusetzen, wie das Bayern gegen Saarbrücken rausgeflogen ist aus dem Pokal.
Ja, fair. Ich meine, das aber ist schon fair, ja.
Aber Stichwort, Stichwort Zeit geben, Stichwort Flo Wirtz, ist jetzt der Name auch das ein oder andere Mal hier schon gefallen. Ich finde auch, die deutschen Medien sind da nicht sehr zurückhaltend mit der Bewertung von Flo Wirtz bisher in der bisherigen Saison. Habt ihr da auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir Deutschen nicht auch so ein Stück weit so, oder die deutsche Öffentlichkeit, so ein bisschen auch deutsche Spieler, die ins Ausland wechseln, so ein Stück weit auch scheitern sehen will? Also, dass man schon auch so ein bisschen sehen will, jetzt hat er sich verzockt, jetzt hat er zu viel des Guten, hat er den Hals nicht voll bekommen, wäre er doch mal lieber erstmal hier geblieben und wäre irgendwie, weiß ich nicht, zu Bayern oder you name it, oder halt in dem Fall von Woltemade auch irgendwo anders hin. Also, ich habe so das Gefühl, das war ja bei Toni Kroos damals auch, als er von Bayern zu Real gegangen ist, so, eigentlich insgeheim wollte man, dass er scheitert im Ausland. Und ich habe so das Gefühl, es ist gerade bei Wirtz so ein ähnlicher Ton, weil das, was man ja aus Kreisen Liverpools hört, ist es ja überragend, was er abliefert. Es fehlen halt einfach nur die Tore und vielleicht von mir aus auch die Assists, aber ich habe da auch neulich mal so eine Compilation gesehen, wie viele vorletzte Pässe er eigentlich spielt, was jetzt vielleicht nicht gerade die Rolle ist, die man von ihm erwartet hat, aber was ja auch eine wichtige Rolle ist.
Absolut. Also da hast du mich sowieso auf meiner Seite und ich finde auch, ich würde da nur begrenzt zustimmen, dass die deutsche Öffentlichkeit Spieler scheitern sehen will. Das sind halt häufig auch Spieler, die in Verbindung mit Bayern standen. Vielleicht auch da bayernnahe Medien vielleicht ein bisschen kritischer berichten. Ich habe aber das Gefühl, dass grundsätzlich eigentlich ein sehr positives Bild zu Wirtz herrscht in Deutschland und dass eigentlich, so wie ich das wahrnehme, eigentlich die meisten ihn nicht scheitern sehen wollen, sondern erfolgreich sehen wollen und hoffen, dass dieses Experiment, dass diese Reise nach England für ihn glückt. Und ich bin auch der Überzeugung, auch wenn es da jetzt Gerüchte zu Real Madrid wieder gibt oder so, dass er das schafft. Das ist ein guter Spieler. Sieht man das schon, dass er da noch eine gewisse Unsicherheit hat, dass er da auch ein bisschen intimidated ist, vielleicht auch von der Liga, von den Spielern, von der Art, wie zu spielen ist, aber das kann sich auch einfach legen. Und dann wird er, und das sage ich jetzt einfach mal so als Prediction, einer der elementaren Bestandteile der nächsten Liverpooler Mannschaft sein.
Es kann ja auch einfach brutales...
Sorry, ich nur ganz kurz an der Stelle. Ich glaube, die deutschen Medien sind vielleicht ein bisschen vorsichtig, nachdem zwei von unseren Hoffnungsträgern eine ganze Zeit lang mit Timo Werner und Kai Havertz jetzt keine unfassbar erfolgreiche Zeit im Ausland hatten. Kai Havertz natürlich, beide Champions-League-Sieger. Havertz wird von allen gelobt, ist der beste Spieler im Training, den viele Coaches jemals gesehen haben. Der Typ verdient einen Ballon d'Or und einen Friedensnobelpreis. aber so, es herrscht ja seitdem meiner Meinung nach so ein bisschen Vorsicht, wenn es um die Premier League geht. Und es sind nun mal sowohl Goltemade als auch Wirtz in die Premier League gewechselt. Und deswegen denke ich, dass es damit vielleicht was zu tun haben könnte.
Geil, unbegründeter Havertz-Hass von Hannes hat es auch wieder in die Folge geschafft. Wunderbar.
Friedensnobelpreis. Friedensnobelpreis für Havertz. Das ist mein Folgentitel.
Es ist ja auch, da machen wir irgendwas mit Panama oder Nepal. Es ist ja auch manchmal auch einfach ein bisschen, es kann ja auch ganz anders laufen. So, wenn Wirtz von Anfang an Tore geschossen hätte wie Woltemade, der halt einfach irgendwie direkt in seinem ersten Spiel ein Tor schießt, direkt im zweiten Spiel nochmal ein Tor schießt. Das ist ja vielleicht auch ein Stück weit Glück einfach. Und natürlich läuft es dann wie von allein, wenn du halt die ersten zwei Spiele direkt mal eine Bude machst, dann machst du im dritten noch eins und im fünften direkt noch eins. Und also wenn es so läuft, dann kommst du natürlich auch in einen ganz anderen Flow. Und deshalb, ich glaube, gerade für so einen Offensivspieler, mein Gott, manchmal fällt halt der Ball einfach fünf Spieltage nicht an der richtigen Stelle vor deine Füße. Oder manchmal kriegst du dann halt ausgerechnet, dann triffst du den richtigen Kopfball im ersten Spiel und dann hast du direkt einen ganz anderen Flow. Also ich glaube, es ist auch viel Glück.
Ich finde, bei Beispiel Woltemade sieht man ja ganz genau, wie das funktioniert, diese Öffentlichkeit. Der hat natürlich einen super Start hingelegt, hat auch einige gute und schöne Tore geschossen. Und da ist eben diese Aufmerksamkeitsökonomie genau andersrum. Es wird halt total überhyped. Der wird halt als der neue Alexander Isak gefeiert, als der neue Messias von Newcastle und die dümpeln auf dem 13. Platz in der Premier League rum. Also das ist schon sehr interessant, wie ironisch das dann ist, wie heuchlerisch das auch teilweise ist. Gerade eben die englischen Fußballfans, dann habe ich das Gefühl, sind generell etwas leichter zu beeindrucken und sind dann sofort so eben hyperfreudig, auch eben in Bezug auf Woltemade. Deswegen abwarten.
Ein gutes Beispiel, glaube ich, was die englische Fußballfans und die englische Fußballpresse gut beschreibt, ist Ralf Rangnick. Als Headcoach von Manchester United angekündigt wurde, haben die alle gesagt, so, boah, das ist der Coach, der Tuchel, Nagelsmann und Klopp ins Leben gerufen hat. Das ist der Coach, der Gegenpressing erfunden hat. Und dann so drei Monate später, nachdem halt Manchester United nicht performt hat, haben die gesagt, so, boah, der Typ kann gar nichts. Absoluter Scheißdreck. Bitte verbrennt den oder hängt den von der Tower Bridge. Das ist ein gutes Beispiel. Aber ich finde es auch witzig, Noah, wie du auf die englischen Fußballfans rumtrittst. Und wir sind genau gleich, weißt? Also
Es braucht ein
Fallrückzieher-Tor von Atubolu. und du sagst, der Typ revolutioniert den Fußball. Wir sollten ihm das Bundesverdienstkreuz geben und die Nationalmannschaftskapitänsbinde.
Ich weiß nicht, ob ihr den Twitter-Account kennt von United Trey, aber ich bin von dem etwas gebrandmarkt. Das ist ja einer der bekanntesten Manchester United Fans in Social Media und ich will da gar nicht so drüber. Ich hasse den so sehr, dass ich deswegen so einen generellen Hass entwickelt habe, muss ich sagen. Es ist gar nicht so, ich will es jetzt auch gar nicht. Ich finde es ja auch cool, dass irgendwie Fußball da auch nochmal ein bisschen anders gelebt wird, aber manchmal denke ich mir auch so, Leute, so viel Plan ist jetzt da nicht vorhanden.
Vielleicht ist in England nicht sehr viel Plan vorhanden, dafür ist hier jede Woche exquisites Fußballwissen vorhanden. Nur für euch, ich würde sagen, für heute reicht es dann auch mal wieder. Wir haben schon wieder über eine Stunde auf der Uhr und wir wollten eigentlich noch über das Thema Champions League sprechen. Dementsprechend gibt es diese Woche unsere Abschlussrubrik Match of the Week mit erstmals mit einer Einschränkung, und zwar dürft ihr jetzt nicht euer Match of the Week nennen, sondern bitte euer Champions League Match of the Week. Und damit ihr, falls ihr das noch nicht vorbereitet habt, kurz Zeit habt, euch da nochmal kurz einzulesen, würde ich sagen, fange ich direkt an. Ein Champions League Spiel, das man diese Woche meiner Meinung nach nicht verpassen darf, ist vielleicht etwas überraschend. Dienstagabend 21 Uhr Leverkusen gegen PSG, weil ich habe das Gefühl, das hat vielleicht Überraschungspotenzial. Vielleicht denkt sich Leverkusen so, Mensch, da kommt der Titelverteidiger, wir haben gerade so einen kleinen Aufschwung. Vielleicht können wir hier eine kleine Überraschung setzen mit so einem dreckigen 1-0 oder so. Guckt euch das mal an. Wenn da was passiert, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Leverkusen packt die Überraschung gegen PSG. Hannes, welches Spiel sollte man deiner Meinung nach gesehen haben?
Wir haben über beide Vereine jetzt viel gesprochen in der Folge. Dementsprechend ist die logische Schlussfolgerung, dass man Eintracht Frankfurt gegen Liverpool nicht verpassen kann. Zwei Vereine, von denen man viel erwartet hat, die wir auch schon gelobt haben, die wir schon kritisiert haben im Rahmen dieses Podcasts. Vielleicht der Befreiungsschlag für den anderen und der Untergang für den anderen. Dementsprechend Liverpool gegen Eintracht Frankfurt bei der SGE am Mittwochabend, wenn ich mich nicht irre, um 21 Uhr.
Korrekt. Parallel zu deinen Bayern. Und jetzt sind wir ganz gespannt, wen Brian uns mitgebracht hat.
Ja, jetzt habt ihr mich irgendwie so ein bisschen, und das sind jetzt tatsächlich die beiden Spiele, die ich auch auf dem Zettel hatte. Ich gehe jetzt einfach mal mit einem ganzen random Begegnung rein, und zwar mit Galatasaray gegen Bodø Glimt. Ich weiß nicht, ob ich den Freundeartikel reingeschickt habe oder die Doku. Auf jeden Fall, Bodø Glimt ist the shit. Es sind die Norweger, die irgendwie gerade ziemlich überraschenderweise die Champions League so ein bisschen rücken. Ähnlich wie Start Brest letzte Saison. Deswegen einen kleinen Blick auf das Ergebnis zu werfen, reicht auch schon aus, vielleicht in diesem Fall. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, was da oben in Norwegen passiert. Ist leider nicht in Norwegen, weil wenn die in Norwegen spielen, spielen die ja auf dem Kunstrasen, weil es zu kalt dort ist. Wird wahrscheinlich spannend für die Norweger dann, gegen die lauten Türken zu spielen. Mal sehen, was passiert.
Und ich dachte, dass ein Champions-League-Spieltag mit Arsenal, Atletico, PSV, Neapel, Real gegen Juve oder Chelsea gegen Ajax vielleicht Brian Möglichkeiten bietet, ein Match of the Week zu nennen. Nein, es wird Gala gegen Bodø Glimt. Wir werden ganz gespannt sein. Irgend so ein Atze wird auf TikTok wieder rumschreien müssen. Ansonsten würde ich sagen, das reicht für diese Woche. Das soll es gewesen sein. Es war mir ein großes Fest. Habe festgestellt, es macht zu dritt einfach deutlich mehr Spaß als zu zweit oder allein. Wo ihr mich ja richtig schön im Stich habt lassen. Hannes, dir wünsche ich jetzt viel Erfolg beim Vertickern deines neuen Schmucks aus dem Louvre. Und Brian, dir wünsche ich eine wunderbare, hoffentlich sonnige Woche in Konstanz. Vielen Dank euch beiden.
Danke, Jungs. Macht's gut.
Ich kann auch nur Danke sagen. Ich dachte, wir reden vielleicht über Stadtbilder und Resozialisierung, aber dann machen wir das einfach nächste Woche ein bisschen.
Ja, wir müssen mal wieder
so ein
Politikteil mal wieder reinbringen. Wisst ihr noch, damals?
Damals. Dafür passiert einfach gerade sportlich zu viel. Und weil auf jeden Fall dürfen wir Hannes hier keinen Monolog überlassen, wenn es um Politik geht. Deshalb würde ich sagen, reicht für diese Woche.
Ich find's krass, dass wir zeitweise Folgen hatten, wo wir nur die Hälfte über Fußball gesprochen haben. Wie haben wir das? Wie wenig ist da bitte passiert?
Nee, wir haben uns auch oft viel, viel, viel auf Politik konzentriert. Aber jetzt ist vorbei. Ich muss sagen, ich muss seit 25 Minuten auf Toilette. Dementsprechend bedanke ich mich bei Walle, dass er das jetzt ein bisschen kürzer hält.
Ja, Jungs, ich hab jetzt auch Hunger. Ich will das hier die ganze Zeit abmoderieren, aber ihr labert ja immer weiter. Tschüss.
Ciao.